Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt in True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, wir wollen euch nicht spoilern. Aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, wohl lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor und ein Zufallsgenerator hat für den Buchstaben G das Land Griechenland ausgespuckt. Und Jackie, du hast wieder Fakten vorbereitet.
Ja.
Jackies Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Im Pannongebirge liegt das alte Dorf Vamvaku, das einst über 1000 Einwohner hatte. Heute ist es fast vollständig verlassen. Der Grund? Laut alten Berichten soll ein Fluch auf dem Dorf liegen, ausgesprochen von einer alten Frau, deren Familie im 19. Jahrhundert ermordet wurde. Bewohner berichten von seltsamen Geräuschen in leerstehenden Häusern, von Lichtern in der Nacht und plötzlich aufziehenden Nebelbänken.
Spooky.
Ob Aberglaube oder nicht, das Dorf war jahrzehntelang menschenleer. Erst 2018 wurde es im Rahmen eines Kulturprojekts wieder besiedelt, mit dem ausdrücklichen Ziel, die Energie des Ortes zu heilen. Manche Dorfbewohner sagen jedoch, dass man nachts lieber nicht in den Gassen spazieren sollte.
Oha!
Und dann habe ich noch was Zweites mitgebracht. Hoch oben zwischen Himmel und Erde ragen sie wie stille Wächter aus der Landschaft empor. Die Felsen von Meteora. Der Name selbst bedeutet nichts Geringeres als in der Luft schwebend. Und wer sie zum ersten Mal sieht, versteht sofort warum. Auf den fast unwirklich aufragenden Felstürmen thronen Klöster, erbaut in einer Zeit, als die Welt unter den Füßen vieler Menschen aus den Fugen geraten war. Im 14. Jahrhundert begannen orthodoxe Mönche, sich auf diesen Felsnadeln zurückzuziehen. Es war eine Zeit politischer Unsicherheit und religiöser Spannungen. Die Einsiedler suchten Schutz, Stille und Nähe zu Gott. Ihre Klöster errichteten sie auf bis zu 400 Meter hohen Felstürmen. Die Abgeschiedenheit war dabei nicht nur Ausdruck geistlicher Entsagung, sondern auch ein bewusster Schutz vor Invasoren und Banditen. Der Zugang zu den Klöstern war damals nur auf abenteuerliche Weise möglich. Über Strickleitern, Seilnetze oder Körbe, in denen man mühsam nach oben gezogen wurde. 400 Meter, das musst du dir mal vorstellen. Noch heute zeugen alte Mechanismen davon. Nur wer das Vertrauen der Mönche gewann, durfte eintreten. 6 der ursprünglich 24 Klöster sind bis heute erhalten und für Besucher zugänglich. Seit 1988 gehören die Meteora-Klöster zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie gelten als einzigartiges Beispiel für die Verbindung von geologischer Monumentalität und geistlicher Architektur. Es ist ein Ort, der nicht nur gläubige Menschen tief berührt, sondern auch Filmemacher inspiriert. 1981 diente Meteora als dramatische Kulisse im James-Bond-Film In tödlicher Mission. Doch trotz aller Kameras, Treppen und Touristen bleibt Meteora ein Ort, an dem man das Gefühl hat, dem Himmel ein kleines Stück näher zu sein.
Oh, sehr cool.
Und Sina, ich musste dir da einfach ein Foto mitbringen, weil es sieht so, so schön aus. Also ich will mir das unbedingt einmal im Leben selbst ansehen. Schau dir das an.
Holy shit!
Wahnsinn, oder?
Wow! Hey, wie kommt man da heute hoch?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da gibt es jetzt normale Wege, mit,
okay,
da wo man raufgehen kann. Also es ist wahrscheinlich immer noch sehr steil, aber also man muss sich jetzt nicht mehr in einem Korb nach oben ziehen lassen.
Also die haben das da oben gebaut?
Ja.
Wie haben die das ganze Material da hochgebracht?
Kill around the world.
Kommen wir zu unserem Fall. Jeder Mensch glaubt an etwas. Manche Menschen glauben an Gott, andere wiederum an Gut und Böse, andere glauben an Energie und manche glauben an gar nichts. Für manche Menschen ist der Glaube ein ständiger Begleiter im Leben. Für andere ist der Glaube etwas, womit sie nicht so oft in Berührung kommen. Andere wiederum widmen ihr gesamtes Leben dem Glauben. Und dann gibt es die Sorte Menschen, die für ihren Glauben sogar ins Gefängnis gehen. Liebe Shaki, herzlich willkommen zu den Satanisten von Griechenland.
Das klingt spannend.
Das Ganze spielt in Palini. Und da muss ich kurz dazu sagen, in Griechenland gibt es zwei Palini. Es gibt einmal das Palini, was in der Nähe von Athen ist, wo auch unser Fall heute spielt. Und es gibt ein zweites Palini, das liegt auf einer Halbinsel.
Ich kenne beide nicht.
Habe ich auch nicht gekannt. Aber wir sprechen von dem Palini in der Nähe von Athen. Und dort ereignen sich Taten, die so grausam waren, dass ganz Griechenland davon sprach. Und ich habe sehr lang darüber nachgedacht, wie ich diese Folge einleiten könnte. Und bei meinen Recherchen bin ich auf einen Artikel gestoßen, aus dem ich gern ein Zitat vorlesen würde. Es ist etwas länger, aber ich glaube, dieses Zitat zeigt ganz gut, wie unsere heutige Folge aussehen wird. Dann nahm er mit einer Spritze Blut aus meinem Arm ab, damit Satan es trinken und ich eingeweiht werden könne. Er goss das Blut in ein Glas und entfernte sich ein Stück, um Satan herbeizurufen. Dann hörte man ein lautes Geräusch. Ich weiß nicht, was es war. Er trank mein Blut und auf seine Anweisung hin neigte ich meinen Kopf und bat Leviathan, mich in die Hölle hinabzuführen. Dann sprach Markis mit veränderter Stimme, so, als wäre er ein Dämon. Er sagte, bist du bereit, von einem Folterknecht gequält und vergewaltigt zu werden? Und ich antwortete, ja, ich bin bereit. In diesem Moment befahl er mir, den Kopf gesenkt zu halten, innerlich das Vaterunser zu sprechen, zur Erniedrigung und zu tun, was der Dämon, der in den Raum treten würde, mir befehle. Mit verstellter Stimme sagte er, ich bin Nova, zieh dich aus. Sofort zog ich mich aus. Er verband mir die Augen mit einem Tuch, befahl mir, mich über ein Sofa zu beugen, schlug mich 10-mal mit einer elastischen Rute, ritzte mir mit einem scharfen Gegenstand eine Wunde in den Hintern. Die Narbe ist geblieben und Blut lief mir an den Beinen hinunter. Er sagte mir, dass dieses Ritual insgesamt 9-mal wiederholt werden müsse, damit ich in die Hölle hinabsteigen könne.
The fuck? Sind wir heute beim Freaky Friday gelandet oder was ist da los? Wow. Ja, okay.
Mal so erste Eindrücke.
Ich fühle den Vibe, ja.
Du fühlst den Vibe?
Also ich fühle ihn nicht, aber ich bin dabei, ja.
Du weißt so.
Ja.
So wird halt heute unsere Folge ungefähr.
Ja.
Sehr gut.
Wunderbar.
Setzen wir etwas früher an. Im Jahr 1972 wird Asimakis Katsoulas geboren. Seine Freunde nennen ihn Makis und das werde ich von nun an auch so machen, ist etwas einfacher. Zusammen mit seiner Familie lebt er in Kanza in Griechenland. Seine Eltern beschreiben ihn als ein ruhiges und zurückgezogenes Kind. Bei Mitschülern gilt er als intelligent, charismatisch und dass er den Hang dazu hat, der Anführer sein zu wollen. So ab der 3. Klasse Gymnasium, da dürfte er so um die 14, 15 Jahre alt gewesen sein, fängt Markis an, sich für dunkle Magie zu interessieren. Laut ihm selbst wird er dabei sehr durch Heavy-Metal-Lieder und Bands beeinflusst. Und da möchte ich gleich dazu sagen, dass nur weil man Heavy Metal hört, ist man nicht ein Satanist oder ein Anhänger des Bösen.
Absolut.
Oder so ein Schmarrn. Ich bin selber mit Metal groß geworden und war auf so vielen Konzerten und habe so viele Bands gesehen und war auf so vielen Festivals. Und das ist meistens die liebste Community überhaupt.
Kann ich so unterschreiben, ja.
Ja. Und schwarze Schafe, in Anführungszeichen, gibt es
überall.
Immer. Mich hat das echt ein bisschen aufgeregt, wenn ich so recherchiert habe, weil so viele Berichte haben sich darauf gestürzt, dass er Heavy Metal gehört hat.
Es war halt auch 1970.
Ja. Aber bei
aktuelleren Artikeln war das großes Thema. Ah, okay. Weil damals war ja wirklich so, sobald du
Metallica und
alles genauso schwarze Haare und vielleicht, keine Ahnung, schwarze Boots anhattest oder und solche Musik gehört hast, dann warst du sofort abgeschickt.
Also alle Metaler da draußen, Wir lieben euch. I'm one of you. Aber so, Side Rant ist beendet. Das wollte ich geklärt haben.
Ja.
Also, Markis hört gerne Heavy Metal und beginnt sich für dunkle Magie zu interessieren. Während seiner Schulzeit beschränkt sich aber sein Interesse rein auf Besuche von bestimmten Konzerten. Ich hätte gern gewusst, welche Bands, aber das hat er wohl nie so genannt. Er kauft sich einige Platten und auch T-Shirts mit satanistischen Symbolen drauf. 1990, also 2 Jahre nach seinem Abi, fängt sich sein Interesse an dem Dunklen zu steigern an. Und er kauft sich das Buch Necronomicon. Sagt dir das was?
Ja.
Mir auch.
Mhm. Und ich weiß zwar nicht, warum mir das was sagt und woher ich das kenne, aber ja.
Ja, mir hat das auch was
klingelt gesagt. Klingelt was, ja.
Und in meinem Kopf war das irgendwie was Düsteres und wo es um dunkle Magie geht und so Rituale drinnen sind und so. Also habe ich mich extra für diesen Fall etwas auf die Suche gemacht, was das Necronomicon ist. Das Ergebnis habe ich mir erst überrascht.
Mhm.
Das erste, das Original Necronomicon, ist kein Buch.
Okay.
Das gibt es auch nicht. Sondern das war eine Erfindung vom Horrorschriftsteller H.P. Lovecraft.
Okay.
Und dieser Autor, der hat eben so Horrorbücher und Horror-Kurzgeschichten geschrieben. Und in einer dieser Stories, der Hound, welche 1924 veröffentlicht wurde, da geht es um 2 englische Grabräuber, die von einem Unwesen gejagt werden, nachdem sie so ein altes niederländisches Grab plündern. Und bei ihrer Rückkehr, da hören sie eben so nächtliches Bellen, also der Hound in diesem Fall, und werden halt verfolgt. Und in dieser Story spielt ein Buch namens Necronomicon eine große Rolle.
Mhm.
Und H.P. Lovecraft war bekannt dafür, dass man bei seinen Geschichten immer die Vermutung hatte, dass da etwas Wahres dahinter steckt. Also waren sau viele Menschen davon überzeugt, dass es dieses Buch gibt.
Stimmt.
Die haben bei Buchstores angerufen und so weiter und wollten das bestellen.
Ja.
Das gab's nur nie.
Mhm.
Das war eine bloße Erfindung. Später dann im Jahr 1977 kommt tatsächlich ein Buch auf den Markt namens Simons Necronomicon. Und das konnte man auch kaufen. Und da wurden halt verschiedenste Rituale in Anführungszeichen erklärt.
Angelehnt an dieses...
Genau.
Ja.
Mhm. Wenn man sich jetzt aber so in der okkulten Szene ein bisschen umhört, dann kann man dieses Buch wohl nicht ganz ernst nehmen. Denn dieses Buch ist inspiriert von Autoren wie H.P. Lovecraft zum Beispiel. Und diese Rituale sind oft mal einfach ein wirrer Mix aus Ritualen, die es wirklich gibt.
Okay.
Dann sind da sau viele lateinische Wörter einfach falsch geschrieben. Oder auch, es wurden einfach Wörter erfunden.
Ja, ich glaube, der wollte dann einfach damit Geld machen. Der hat
ja
gedacht, er bringt dieses Buch raus und macht...
Das war ein Hoax, das ist ein Gag.
Ja, ja.
Für Marquis war das aber kein Gag.
Mhm.
Der hat das relativ ernst genommen. Und später kauft er auch andere Bücher. Eins hieß zum Beispiel Der rote Drache. Und in diesen Büchern ist dann auch schon die Rede von Opfergaben, die was man für bestimmte Rituale braucht, wenn man einen Dämonen beschwören will. Zuerst versucht Marquis, diese Rituale alleine durchzuführen. Das klappt aber nicht so ganz, denn diese Rituale soll man in Gruppen abhalten. Das ist auch der einzige Grund, warum diese Rituale nicht geklappt haben.
Natürlich.
Ansonsten hätte es natürlich geklappt.
Ja, logisch.
Aber er war alleine und dann...
Ja, ja.
Gehen wir in das Jahr 1991. Marquis hat Pläne, sich mit seinem besten Freund Manos Dimitrokalis zu treffen. Ich denke, dass Manos zu diesem Zeitpunkt auch schon so irgendwie in dieser Szene war, von Magie und Ritualen, aber definitiv noch nicht so tief als Marquis. Manos nimmt auch seine Freundin mit, die erst 15-jährige Dimitra Margetti.
Wie alt war er?
Die waren da 18, 19.
Ja, okay.
Als Marquis die Freundin seines besten Freundes sieht, ist er schockverliebt. Nach einigen Monaten gelingt es ihm sogar, die beiden auseinanderzubringen, indem er Manos das eine und Dimitra das andere ins Ohr flüstert und sie gegeneinander aufbringt.
Mhm.
Und sobald die beiden getrennt sind, macht sich Marquis an Dimitra dran und die beiden werden ein Paar.
Das ist jetzt aber auch nicht die feine Art.
Na, mieser Move.
Ja.
Das macht man nicht. Bro-Code und so.
Ja, eben.
Aber Manos bleibt weiterhin Marquis bester Freund.
Okay.
Er entfernt sich auch nicht von ihnen.
Mhm.
Er hilft Marquis sogar, seine Ex-Freundin zu überzeugen, selbst Teil ihrer kleinen satanistischen Gruppe zu werden.
Mhm.
Doch um aufgenommen zu werden, muss sie erst ein Ritual vollziehen. Und das sieht folgendermaßen aus. Dimitra steht nackt in einem Pentagramm. Marquis schwenkt ein Schwert über ihre Schulter und Dimitra muss einen Eid der Treue und der Verschwiegenheit schwören.
Ja.
Dieses Schwert war eigentlich eine Feile, das einfach nur ausgesehen hat wie ein Schwert in klein.
Eine Feile?
Ja, die hatten wohl kein echtes Schwert.
Also so...
Nein, ich glaube eine größere Feile. Aber
trotzdem irgendwie lustig.
20 Zentimeter vielleicht.
Ja. Okay. Da war schon der erste Fehler. Das musste alles jetzt den Bach runtergehen, weil irgendwas wird jetzt passieren, sonst würdest du mir diesen Fall nicht erklären.
Mhm.
Sie haben kein echtes Schwert verwendet.
Wahrscheinlich. Fehler Nummer eins.
Fehler Nummer eins. Satan böse. Ritual nicht richtig durchgeführt.
Gibt's eine Schelle?
Ja.
Kurz nach Dimitra nimmt auch Manos bei diesem Einweihungsritual teil. Das wird allerdings in einer Höhle am Hymettusgebirge abgehalten.
Kurze Frage. Hatten die das alles aus diesem besagten Buch oder wo hatten die diese Rituale jetzt
nicht
her?
Nicht nur das Necronomicon, also er hat viel mehr Bücher gekauft.
Und von da hat er diese...
Und von da hat er diese ganzen Einweihungsrituale.
Mhm.
Woher jetzt, aus welchem Buch jetzt exakt dieses Ritual stammt, weiß ich nicht.
Ja.
Aber er hatte mehrere zur Auswahl.
Mhm. Und da hat er sich gedacht, jetzt nimmt er einfach von jedem Buch das jeweilige Einweihungsritual.
Ja.
Probiert sich da mal durch.
Da ich selber jetzt nicht in der Szene bin, weiß ich nicht, gibt es da vielleicht Überschneidungen?
Ja.
Oder ist jedes Ritual, also hat jedes Ritual in einem Buch, was um einen bestimmten Dämonen geht, das gleiche Ritual?
Gleiches, ja. Okay.
So genau weiß ich es.
Sie sind in einer Höhle, ja.
Jetzt sind sie in der Höhle, ja.
Mhm.
Für Markis, der von Manos und Dimitra klar als Anführer bezeichnet wird, ist das nicht genug. Um ein wirklicher satanischer Kult zu sein, braucht es Mitglieder. Und so werden neue Menschen rekrutiert. Und wir sehen das immer wieder, wenn es so um Sekten oder Kulte geht. Die Anführer sind meistens sehr charismatisch und haben ein Näschen dafür, welche Menschen sich leichter beeinflussen und rekrutieren lassen. In diesem Fall sind es Jugendliche. Hauptsächlich aus dem gleichen Gymnasium, wo auch Markis selbst zur Schule gegangen ist. Die 14- und 15-Jährigen nehmen auch an Ritualen und sogar Orgien teil. Was jetzt schon wieder definitiv in die falsche Richtung geht, weil Markis und Manu sind definitiv Erwachsene.
Ihr wollte ich gerade sagen, vor allem mit 14, 15.
Ja. Wie viele Mitglieder es insgesamt waren, das weiß ich jetzt nicht so genau. Das hat immer wieder mal variiert. Aber es gibt ein paar, die wohl etwas mehr involviert waren als andere. Und das waren Varvara, Zavras und Angeliki und die beiden Schwestern Maria und Katharina. Du weißt noch das Zitat, das ich gleich am Anfang vorgelesen habe, die Geschichte?
Nicht mehr wortwörtlich, aber ja.
Ja. Ja. Das Zitat stammt von Katharina bei der Gerichtsverhandlung.
Okay. War das jetzt eine von den Schwestern? Nein.
Ja,
das
war eine von den Schwestern und die war 14.
Wow.
Damals.
Okay.
Mhm. Die Rituale werden wohl immer extremer. Und zu einem Zeitpunkt, und jetzt musst du stark sein und Balu und Spooky, haltet euch die Ohren zu, opfern sie ein Hundebaby und Markis trinkt dessen Blut.
Nein, Sina, ich hab dir gesagt, wenn hier ein Hund stirbt, ich stehe auf und gehe.
Ich?
Nein.
Das war...
Nein. Nein.
Wir gehen da nicht weiter drauf ein.
Hättest du nicht sagen können, das war ein... Ich weiß nicht, was wäre denn besser...
Was für ein Tier war jetzt der Beste?
Ja, ich weiß es auch. Ein alter, schwacher Hahn oder so, der schon so kurz vorm Sterben war und er schon so gebettelt hat darum, so bitte erlöse mich, bitte. Das, in meiner Vorstellung war es das.
Okay.
War das so. Das war kein Hundebaby. Nein.
Am 27. August 1992 stellt Dimitra den beiden Männern die 14-jährige Theodora Syropoulou, von Freunden und Familie auch Dora genannt, vor. Sie und Dimitra sind Freundinnen. Wahrscheinlich kennen sie sich aus der Schule. Dora will ebenfalls Teil der Gruppe werden. Die drei holen Dora mit dem Auto ab und zu viert fahren sie in das Gebiet Sesi. Und ich habe mir das angeschaut auf Google Maps. Also ich weiß nicht, wie es damals ausgesehen hat. Jetzt sind da ganz vereinzelt einige Häuser, aber es ist sehr karg, das Ganze. Jetzt keine riesigen Felder oder Wälder oder sonst irgendwas, sondern ein paar Büsche und irgendwo ist ein ganz großer Parkplatz. Da driften sie ganz oft mit Autos und sowas. Ich glaube, dass der Parkplatz damals da noch nicht war. Aber da ist...
Viele der Häuser wahrscheinlich auch.
Ich glaube nicht.
Noch nicht. Also da war wahrscheinlich...
Ich glaube, da ist relativ wenig gewesen damals.
Mhm.
Es hat bereits zu dämmern angefangen. Die beiden Männer steigen aus und lassen Dimitra mit Dora zurück. Dimitra soll die ersten Schritte der Einführung mit Dora machen. Sie zieht Dora aus, bereitet sie vor und bringt sie dann zu den beiden Männern. Was Dora da erst merkt, sie soll nicht eingeführt werden in die Gruppe, sie soll die Opfergabe sein. Sie versucht, sich zu wehren und wegzurennen, aber es ist zu spät. Die Männer versuchen, Dora mit einem Stein bewusstlos zu schlagen, und als das nicht funktioniert, erwürgen sie sie. Sie vergehen sich an der Leiche und verbrennen sie im Anschluss. Maki sagt später, dass sie sich danach wie berauscht gefühlt haben. Die Ermittlungen der Polizei führen zu nichts. Der Mord an Dora bleibt ungeklärt. Ich konnte nicht ganz so viel dazu finden, warum die Ermittlungen zu nichts geführt haben. Meine Vermutung, Dora hat ihren Eltern nicht gesagt, mit wem sie unterwegs ist oder wohin sie fährt.
Mhm.
Vielleicht wussten ihre Eltern noch gar nicht, dass sie sich von zu Hause weggeschlichen hat.
Und sie haben dann den Körper dann da liegen gelassen.
Ja.
In diesem, okay. Und er wurde dann wahrscheinlich irgendwann gefunden.
Genau.
Sichtlich. Ja.
Und ich glaube, hätte die Dora irgendjemanden gesagt, mit wem sie unterwegs ist, dann hätte man sie relativ schnell geschnappt. Aber,
aber sie hatten halt gar keinen Verdacht.
Nein.
Okay.
Und so bleibt Doras Mord beinahe ein Jahr ungelöst. Und weil im April 1993 immer noch niemand verhaftet wurde, bietet sich für Markis und Manos eine weitere Gelegenheit. Die 28-jährige Garifalia Georgia ist im Auto unterwegs, als sie von zwei Polizisten herausgewunken wird. Sie ist Mutter von zwei Kindern und verheiratet. Ihr wird gesagt, es handle sich um eine Routinekontrolle und sie soll bitte in das Auto der Polizisten steigen. Die beiden fahren mit der jungen Frau in ein abgelegenes Gebiet und erst als man ihr Handschellen anlegt und sie aus dem Auto zerrt, wird Garifalia klar, dass die beiden überhaupt keine echten Polizisten sind. Die beiden Männer sind Markis und Manus. Sie vergewaltigen Garifalia und erschlagen sie dann mit einem großen Stein. Ihre Leiche wird stark verwest gefunden und konnte nur anhand besonderer Merkmale identifiziert werden.
Aber Entschuldigung, inwiefern soll das irgendein Ritual darstellen oder eine Opfergabe darstellen? Die verschleppen sie, sie vergewaltigen sie, sie töten sie, sie lassen sie liegen.
Ich weiß, also mir nicht fehlt, aber fehlt in Anführungszeichen auch dieser Ritualpart komplett. Und ich weiß nicht, ob das dann Teil eines größeren Rituals ist.
Ich denke, oder entschuldigen das halt einfach damit. Dass
das glaube ich auch.
Ja.
Das glaube ich auch.
Sie schieben das halt vor, damit sie halt irgendeine Art von Erklärung haben.
Die Polizei bekommt einen Tipp von zwei Schwestern, die Teil der Gruppe von Markis sind und von den Morden wissen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das die beiden Schwestern von vorher sind, aber ich glaube fast. Außerdem gesteht Manus zwei Tage vor Weihnachten die Morde einem Priester. Am nächsten Tag geht er zur Polizei und gesteht dort alles. Laut Manus war er so von Schuldgefühlen geplagt, dass er nicht anders konnte. Am 28. Dezember werden Markis, Manus und Dimitra verhaftet und angeklagt. Die Anklage lautet: gemeinschaftliches Morden, Amtsanmaßung, Freiheitsberaubung, Kindesentführung, Religionsschädigung sowie Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zusätzlich werden noch Maria und Katrina, Barbara, Zavras und Angeliki angeklagt. Deshalb glaube ich, dass die mehr involviert waren als wie andere Mitglieder. Der Prozess beginnt am 27. Juni 1995. Die Staatsanwaltschaft fordert die höchstmögliche Strafe. Dimitra wird vor Gericht von einem Staranwalt vertreten und ich glaube, dass ihre Eltern wahrscheinlich relativ gut Geld hatten, dass das leistbar war. Ich glaube nicht, dass der das pro bono gemacht hat. Sie behauptet, dass sie bei allem nur mitgemacht hat, weil sie von Markis gezwungen wurde und sie Angst gehabt hätte, dass er sie töten würde. Auch Manus fährt diese Schiene und behauptet, Markis hätte gedroht, seinen Eltern etwas anzutun.
Ich finde es jetzt nicht ganz abwegig. Ich glaube, also das ist jetzt nur meine Meinung, dass sie halt damit sich schützen wollten. Glaube ich schon. Aber ich fände es jetzt auch nicht so abwegig.
Ich glaube, dass sie der Gruppe beigetreten hat, das glaube ich war absolut freiwillig.
Ja.
Aber dass es dann so weit ging,
dass sie halt
zum Mord.
Dass sie halt wirklich vielleicht schon diese Angst mitspielte, dass er...
Bei Dimitra glaube ich das schon.
Ja.
Bei Manus glaube ich das eher nicht, weil der hat auch bei den Vergewaltigungen mitgemacht.
Ja.
Am 1. Juli folgt die Verurteilung. Markis bekommt zweimal lebenslange Haft plus 12 Jahre und 10 Monate Gefängnis. Manus bekommt zweimal lebenslange Haft plus 9 Jahre und 10 Monate Gefängnis. Und Dimitra bekommt 17 Jahre und 4 Monate Haft wegen Beihilfe zum Mord und Kindesentführung. Dabei wurde aber berücksichtigt, dass es strafmildernde Umstände gibt, weil sie ja eigentlich noch jugendlich ist.
Mhm.
Also sie ist jetzt zu diesem Zeitpunkt 17.
Okay, ja.
Die Schwestern Katrina und Maria erhalten Bewährungsstrafen von 16 Monaten bzw. 7 Monaten, gleich wie Barbara. Zavras und Angeliki werden freigesprochen.
Wegen was wurden die Schwestern verurteilt?
wahrscheinlich zu. Ja, Mord und Entführung war es nicht, da waren die nicht dabei. Aber wahrscheinlich wegen Religionsschändung und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja, ich glaube, das bei denen.
Mhm,
kurz zur Erklärung wegen der Höchststrafe. In Griechenland ist es ähnlich wie in Deutschland oder auch in Österreich, dass zwar lebenslange Haften verhängt werden, aber in der Praxis beschränkt sich das auf ungefähr 20 Jahre. Mhm. Also wären es bei Manos und Makis eigentlich 40 Jahre, weil sie zweimal lebenslang hatten. Dimitri kommt nach 8 Jahren als Erste aus dem Gefängnis frei. Ihr Anwalt sagt der Presse gegenüber, dass Dimitri eine Romantikerin war, die von ihren Gefühlen für Manos und Makis geblendet und auf die falsche Spur gekommen ist. Sie selbst war ein Opfer dieser toxischen Dynamik zweier psychisch gestörter junger Männer. Mittlerweile ist sie verheiratet und hat zwei Kinder. Manos wird im März 2013 entlassen. Sein Anwalt sagt der Presse gegenüber, dass Manos ein schüchterner und höflicher Jugendlicher war, der einer Gehirnwäsche durch Makis unterzogen wurde. Manos Geständnis bei der Polizei brachte den Durchbruch bei dem Fall. Er hat seine Zeit im Gefängnis recht gut genutzt, denn er lernt dort programmieren und als entlassen wird, bekommt er einen Job als Softwareentwickler in einer privaten Firma. Ich wusste nicht, dass man programmieren lernen kann im Gefängnis, aber...
Ich glaube, man kann fast jede Ausbildung machen. Also es kommt, glaube ich, ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann das schon, wenn man möchte, ganz normal, ich glaube, da kannst du auch sogar studieren und so.
Ja, ich weiß, dass viele Abschlüsse nachholen und so weiter, das wusste ich schon, weil es gibt ja so Schulprogramme oder...
Du sollst ja auch resozialisiert werden.
Das stimmt.
Das Ziel ist ja, dass du dann nach dem Gefängnis wieder normal in die Gesellschaft eingegliedert wirst. Also.
Kommen wir zu Makis.
Mhm.
Der wird unter strengen Auflagen im Dezember 2016 entlassen.
Ich dachte jetzt kurz, du erzählst mir so, dass er im Gefängnis da irgendwas gedreht hat und da auch seine Leute um sich geschart hat und da im Gefängnis irgendwelche Rituale.
Ein Riecher.
Oder?
Ja.
Jetzt in die Richtung.
Fast, nicht ganz, aber fast.
Okay.
Eine dieser Auflagen ist, dass er sich 10 Jahre lang immer am 1. und 16. des Monats bei der Polizeistation in Palini melden muss. Was ich krasse Auflagen finde in dem Sinne. Und es ist nur eine von vielen.
Mhm.
Laut Gericht wird ihm die frühzeitige Entlassung deshalb gewährt, weil ein Vorzeigegefangener war, der auch immer wieder so landwirtschaftlich gearbeitet hat, aber das war in einer landwirtschaftlichen Haftanstalt. Also, er durfte immer wieder mal raus zum Arbeiten. Jetzt kommt der Obergau. Makis war kein Vorzeigegefangener. Er hat insgesamt 32 Mal Hafturlaub erhalten und während diesen Urlauben hat er sich wiederholt strafbar gemacht. Zum Beispiel wird er wegen Entführung angeklagt. Er leiht sich das Auto seiner Mutter und gibt sich wieder als Polizist aus und lockt somit eine 23-jährige Mutter in das Auto. Er hält diese Frau auf, fragt sie nach Papieren. Diese Frau sagt ihm, dass sie Albanerin ist und keine Papiere mit sich führt. Er sagt ihr, sie muss ins Auto einsteigen und mit zur Polizeiwache fahren zur Identifikationsüberprüfung.
Mhm.
Als diese merkt, dass Makis kein wirklicher Polizist ist, fällt sie in Unmacht. Daraufhin bringt sie wieder zurück. Da das Opfer aber vor Gericht nicht aussagt, wird die Anklage fallen gelassen. Und das finde ich voll krass, die sagt nicht aus, weil sie da erst erfahren hat, dass er der Satanist von Palini ist und so Angst bekommen hat, dass sie aus dem Land geflohen ist.
Ja, aber ich verstehe es.
Ja.
Ich finde es krass, dass der dann trotzdem eine frühzeitige...
Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Das ist nicht alles. Außerdem gerät er während seiner Haftzeit ins Visier der Cybercrime-Behörde, weil sich die Eltern von zwei Mädchen melden. Diese sollen über das Telefon sexuell von Makis belästigt worden sein. Laut den Ermittlern hat Makis ein Jahr lang wahllos Telefonnummern aus dem Gefängnis herausgewählt und sich als Polizist ausgegeben, der wegen Fällen von Kinderpornografie ermittelt. Er bittet die Eltern, ihre Kinder ans Telefon zu holen, um ihnen einige Fragen zu stellen. So gewinnt er das Vertrauen einiger Mädchen und führt mehr Telefonate mit ihnen. Während der Abwesenheit der Eltern führt er Gespräche mit sexuellen Inhalten mit den Opfern. Für das wird Makis aber nicht verurteilt. Ich weiß nicht genau, wieso nicht, weil die haben nämlich ausgesagt und alles. Aber er sagt vor Gericht aus, er ist das Opfer einer Verschwörung. Er sei auf keinen Fall ein Pädophiler. Das alles wurde inszeniert, um ihm seine Hafturlaube zu entziehen. Ich glaube auch, dass sich random mehrere Eltern melden und sagen, dass sie ein Typ aus dem Gefängnis anruft und die Kinder sexuell belästigt.
Vor allem die Kinder denken sich sowas aus.
Ja, außerdem beginnt er ein Buch zu schreiben, das er Fantasien eines verwirrten Geistes nennt. Laut Marquis hat er sich von Satanismus abgewandt und weiß nun, was für ein Unheil er über seine Opfer gebracht hat. Um das Ganze aufzuarbeiten, schreibt er dieses Buch.
Ja,
also es ist keine Verarbeitung von Traumata oder sonst irgendwas, denn es gibt einige Auszüge aus dem Buch und da beschreibt er halt Dinge wie beispielsweise, wie werden junge Menschen in den Satanismus eingeführt, was passiert, wenn Leute aussteigen wollen, wie kann man die Menschen manipulieren. Also eigentlich ist es eine Anleitung für andere.
Ja, und komplette Selbstinszenierung.
Ja.
Ja.
Und er versucht halt, das Ganze irgendwie nochmal aufleben zu lassen.
Mhm.
Während einer seiner Hafturlaube lernt er eine Ärztin kennen und nach seiner Entlassung verloben sich die beiden. Was er beruflich macht oder wie sein Leben heute so aussieht, das weiß man eigentlich nicht so genau. Ich weiß auch gar nicht, ob er schlussendlich die Ärztin geheiratet hat oder ob die noch zusammen sind. Aber was ich weiß, ist, dass er noch bei seiner Mutter lebt.
Mhm.
Und das, liebe Shaki, war der Fall des Satanisten von Griechenland.
Oh Gott. Ja, du hast dir einen schönen Fall ausgesucht.
Der war cool, oder?
Ja.
Wow.
Ja. Ich weiß es gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Und ich habe von dem Fall vorher noch nie was gehört.
Ich auch nicht.
Mm-mm. Und der war aber riesig. Also der war in den 1990er Jahren hat es in Griechenland halt angefangen, dass es so Rundschauprogramme und sowas gab.
Mhm.
Und die Quoten sind während dieses Falls so in die Höhe geschossen, weil ganz Griechenland nicht genug davon bekommen konnte.
Ich verstehe es.
Von diesem Fall.
Ja, ich verstehe es. Das wäre eigentlich genau so ein Fall, was so in meine Schiene fällt. Ich würde da jetzt gern, ich glaube, ich setze mich heute am Abend noch hin und lese da noch was drüber. Ist schlimm, aber ultra spannend. Auch diese sektenähnliche Dynamik und so. Ich finde das total spannend, wie sowas entsteht und Ich glaube nämlich wirklich, also nachdem du dann auch so weitererzählt hast und die anderen zwei ja dann wirklich ein normales Leben danach geführt haben und dann ja eigentlich unauffällig waren danach. Ich glaube wirklich, dass der da eine Gehirnwäsche mit denen zwei durchgeführt hat und dass die wirklich, ich meine, das waren auch Verbrecher und die Strafe war gerechtfertigt, aber im Grunde waren sie auch Opfer von ihm.
Das sieht man ja ganz, ganz oft bei so Kulten.
Genau.
Die Anführer, die sind oft so charismatisch und so manipulativ und die suchen sich ja genau die Menschen aus, die was sich so manipulieren lassen.
Ja, ja.
Das ist ja kein Zufall, wen er da sich auswählt. Ist auch kein Zufall gewesen, dass sich Marquis die ganzen Jugendlichen geschnappt hat.
Natürlich, die sind auf der Suche, die wollen irgendwo dazugehören und dann kommt da einer und...
Ja,
ja.
Und dann ist es ein bisschen rebellisch und... Ja.
Und am Anfang war wahrscheinlich auch alles toll und irgendwie, ja, man hatte so eine geheime Gruppe, man hat da irgendwelche harmlosen Rituale vielleicht auch durchgeführt am Anfang und irgendwann hat sich das halt immer weiter zugespitzt, ja.
Ja. Und du kannst also, wenn du noch ein bisschen reinlesen willst, es gibt da noch einige Details, was ich jetzt zum Beispiel weggelassen habe, wie... es gibt die Vermutung, dass er satanistische Briefe an eine Freundin aus dem Gefängnis herausgeschrieben hat, wo die Polizei auch ermittelt hat, aber man konnte die Briefe dann nicht mehr finden. Es war noch ein anderer bei diesen Gefängnistelefonaten mit involviert, ein anderer, der was lebenslänglich bekommen hat.
Mhm.
Also er hatte schon dann wieder so.
Ich komme da einfach nicht darüber hinweg, dass die denn trotzdem frühzeitig entlassen haben aus dem Gefängnis.
Ja, und zwar viel frühzeitig. Also ich glaube, 21 oder 23 Jahre hat er abgesessen und dann durfte er raus.
Ja, Wahnsinn. Verstehe ich nicht.
Ja, Charles Manson, der hat... Und die haben auch Morde begangen. Und er selbst hat ja im Prinzip, in Anführungszeichen, niemanden ermordet und trotzdem hat er lebenslänglich bekommen.
Mhm.
Wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann bitte folgt uns auf Instagram und TikTok und auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr unseren Podcast lieber ansehen wollt, dann bitte schaut doch auf YouTube vorbei. Und dann sagen wir Danke. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.